Frag dich als Mensch mit Tim und Danny.
Hallo da draußen. Herzlich willkommen zur 11. Folge von Frag dich als Mensch. Ich habe extra nochmal gerade nachgeschaut. Herzlich willkommen in diesem neuen Jahr. Wir haben uns etwas länger nicht gemeldet und waren in einer unangekündigten Winterpause, um es mal so zu sagen. Umso schöner, dass wir jetzt wieder da sind. Hey, Timmy Boy, wie geht's?
Hey, Danny Boy, mir geht's ganz gut. Es ist, eine turbulente Zeit. Gar nicht mal Corona-bedingt, wobei Corona mich zwischendurch erwischt hat. Auch vielleicht ein Grund der Winterpause. Hatte aber sehr viel Glück und einen sehr milden Verlauf, Impfung sei Dank. Hatte also eine kleine Auszeit. Jetzt bin ich im Umzugsstress und Prüfungsphase geht los und all sowas und mich umtreiben ganz, ganz viele Dinge. Es ist aber trotzdem alles ganz schön und morgen ziehe ich um und dann freue ich mich total auf meine neue Wohnung. Und wie geht's dir so?
Ja, sehr schön. Erstmal freue ich mich, dass du gleich quasi um die Ecke ziehst. Das ist nämlich ziemlich geil. Und sonst ja auch echt gut. Also ich freue mich echt, dass wir das jetzt wieder hinbekommen haben, so, weil irgendwie die Wintertage sind doch echt krass schnell verflogen, so dafür, dass es irgendwie eigentlich ein bisschen ruhiger war auch. Aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie auch ganz schön so, dass viel los war. Und ich habe mega Bock auf dieses Jahr, kann natürlich so nicht in die Zukunft schauen, wie es sein wird und was irgendwie passieren wird oder eventuell auch nicht. Aber unabhängig davon setze ich mir halt so ein paar Ziele und habe richtig Bock darauf. Und ein Ziel davon war es auch endlich wieder mal eine Folge zu machen. Und das haben wir auch endlich geschafft so. Und ich finde es auch ganz cool, weil wir ja heute einen Menschen eingeladen haben. Da kommen wir ja gleich nochmal zu. Aber ich finde es ganz geil, weil wir immer noch so ein bisschen gucken und probieren, wie machen wir das jetzt hier so mit dem Format und was ist jetzt so eigentlich so das eigentliche Ding, was wir machen wollen. Und ich finde es ganz cool so, dass wir wirklich, wenn wir sagen, hey, das Format heißt Frag dich als Mensch, halt immer wieder Menschen einladen und nicht so krass nur in diesen inneren Monolog verfallen, so was wir ja auch gut können und was uns ja auch Spaß macht, aber eigentlich ganz geil auch mal Menschen natürlich da zu haben, die mit ihren Themen an uns rantreten, genauso wie es heute der Fall ist. Wir können ja auch eigentlich dann direkt schon in die Materie gehen, so. weil wir heute Lara da haben. Und wenn du Bock hast, Lara, kannst du einfach mal nur für die Menschen, die zuhören, kurz erzählen, wer du bist.
Hallo, ich bin Lara. Ich bin, wie heute schon festgestellt wurde, eine der meisthörenden von diesem Podcast, wie mir gesagt worden ist.
Ja, das haben wir in der Spotify-Statistik gemerkt, deswegen haben wir dich eingeladen.
Ja, ich finde es tatsächlich super interessant. Danny, wir kennen uns ja mehr oder minder auch ein bisschen privat. Dadurch bin ich da dran gekommen und ich fand es einfach immer schön, das zu verfolgen und fand einfach die Art und Weise eures Austauschs immer sehr angenehm. Und das hat auch ein bisschen tatsächlich so die einsamen Corona-Tage dann vertrieben, weil man irgendwie auch eine Stimme gehört hat, die man kannte. Und ich fand es auch spannend, euch sozusagen über euer Medium so ein bisschen kennenzulernen, wenn der private Austausch halt nicht da war. Genau, und freue mich auf jeden Fall, heute hier zu sein. Und das war auch eine sehr, sehr spontane Entscheidung. Ich habe einfach den Instagram-Aufruf gesehen und so gedacht, ey, wieso eigentlich nicht? So, spricht irgendwie auch nichts gegen. Kann man ja einfach mal machen. Und genau, das Thema, das ich im Kopf hatte, war Individualität. Ich wollte einfach mit euch beiden über Individualität quatschen, weil ich glaube, dass das ein Thema ist, von dem ich mir vorstellen kann, dass es nicht nur mich sehr umtreibt, sondern euch auch. Und dass wir da alle unsere eigenen Gedanken zu haben und dass das ein spannender Austausch sein könnte.
Ja, finde ich auch. Also ich freue mich total auf das Thema. Tatsächlich passt es auch ganz, also zu einem gewissen Teil zu dem, was ich, womit ich mich gerade in meinem Studium befasse, aber eigentlich eher aus einer anderen Perspektive. Aber trotzdem freue ich mich total auf dieses Thema. Womit aber auch meine erste Frage dahingehend schon mal aufkommt, nämlich ob du da eine bestimmte Perspektive mit reinbringst. Individualität ist ja jetzt erstmal ein recht großer Begriff. Ich glaube, wir könnten uns bestimmt allein 1,5-2 Stunden, wenn nicht länger, über unseren eigenen individuellen Kleidungsstil zum Beispiel unterhalten. Wir könnten uns aber auch über ganz viele andere Formen von Individualität unterhalten. Deswegen fände ich das mal total spannend, ob du da was Bestimmtes hast, auf das das abzielt oder worüber du gerne reden möchtest oder ob wir einfach mal irgendwie mal drauf lossprechen gleich.
Mhm. Ich habe so eine kleine Mindmap tatsächlich eben doch noch gemalt und die ästelt in ganz viele verschiedene Richtungen los. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da einen bestimmten Fokuspunkt habe, aber was mich persönlich gedanklich immer umtreibt, ist erstmal ein soziologischer Ansatz. Also ich finde immer das Wechselspiel eben zwischen Individuum und Gesellschaft da super spannend und wie das Individuum sich eben präsentiert im Verhältnis zur Gesellschaft, was ja im Endeffekt die Definition des Begriffs ist. Und das zu dekonstruieren, das ist mir immer so ein bisschen ein Anliegen und dadurch auch zu reflektieren, auch seine eigene Art und Weise, sich auszuleben und zu präsentieren. Aber natürlich auch eben im Zusammenhang immer mit, zu welchen gesellschaftlichen Phänomenen trage ich damit vielleicht bei. Oder auch nicht. Ja, und das ist vielleicht so ein bisschen der Fokuspunkt.
Ja, geil. Da bist du genau richtig bei uns, würde ich sagen, oder? Da sind doch schon die richtigen Begriffe gedroppt worden. Ich hatte überlegt, das wäre jetzt so ein Vorschlag von mir, wenn wir das versuchen, am Anfang irgendwie einen roten Faden erstmal reinzukriegen, bevor es vielleicht doch irgendwie in alle Richtungen geht. Weiß nicht, vielleicht wäre es vielleicht ganz schlau, so das erstmal anzugehen, was verbirgt sich hinter diesem Begriff überhaupt grundsätzlich? Also die kurze Definition vielleicht für jeden von uns so, dass wir wirklich vielleicht auch genau über das Gleiche sprechen. Und dann ganz kurz darüber zu reden, ob es diesen Individualismus schon immer gab, so, und dann vielleicht es in die heutige Zeit zu bringen, so was es heute bedeutet eventuell, so.
I like.
Idee.
Ja, mag ich. Mag ich gerne. Ja,
schön.
Cool. Ja, hat denn jemand Lust, mal kurz zu erzählen, was er denn unter diesem Begriff für sich so selber fasst?
Ich habe letztes Jahr in meinem Ende des ersten Semesters, ich glaube, da habe ich auch schon mal irgendwann hier drüber mit dir gesprochen, wenn mich alles täuscht. Das könnte sogar zu der Zeit gewesen sein, als ich das Essay dazu geschrieben habe. Georg Simmel hat eine ganz schöne Erklärung oder eine Theorie zur Entstehung der Individualität durch die Kreuzung sozialer Kreise aufgestellt. Georg Simmel ist, glaube ich, so ungefähr 100 Jahre her, wenn mich alles täuscht, das weiß ich nicht mehr genau. Ein Soziologe auch gewesen. Und der beschreibt Individualität eben, also Individualität ist im Endeffekt in seinen Augen das, was dadurch entsteht, dass wir, wie Lara schon beschrieben hat, in diesem Verhältnis zwischen einzelnen Personen und der Gesellschaft entsteht, wenn ich im Laufe meines Lebens Erfahrungen mache in ganz verschiedenen Personenkreisen. Das bedeutet, der erste Personenkreis, in den ich hineinkomme, ist also meine Familie, die mich, wie wir alle ganz gut wissen, mit am meisten prägt. So, ich mache meine ersten Erfahrungen in dieser Familie. Dann kommt da zum Beispiel, das Konzept muss ja jetzt nicht auch noch rein, aber so, also dadurch lernen wir dann sowas wie, was ist normal für uns, ne? Also das prägt sich ja dadurch schon mal so ein bisschen. Und im Laufe unseres Lebens, umso älter wir werden, umso mehr Personenkreise kommen dazu. Oder man wechselt welche, man lässt welche hinter sich. Also sei es der Kindergarten, sei es die Grundschulklasse, sei es die Schule, sei es der Handballverein, die Clique, keine Ahnung. Irgendwann die Arbeit, don't know, irgendein anderer Verein. Die Uni und was man eben noch alles so hat, die World of Warcraft-Gilde. Alles Menschen, die einen auf irgendeine Art und Weise prägen und die auch durch uns geprägt werden. Und umso mehr wir umso weiter dieses Netz geht, so umso mehr umso mehr unterschiedlichen Kreisen ich mich befinde oder befunden habe, ich durchlaufe sozusagen, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein anderer Mensch auf dieser Welt die Erfahrung gemacht hat, die ich gemacht habe. Dadurch eben auch eine super geringe Wahrscheinlichkeit, dass, beziehungsweise eine nicht vorhandene Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand eine genauso, also genau die gleiche Prägung hat sozusagen wie ich und das genauso verarbeitet hat wie ich und dadurch eben die Individualität besteht. Genau, ja, vielleicht so viel erstmal dazu.
Okay. Du, Lara, oder?
Ja, gern. Also, ich glaube, für mich persönlich ist Individualität immer sehr das Spannungsverhältnis von Abgrenzung zu bestimmten Kreisen und gleichzeitig aber eben auch dem Bedürfnis der Eingliederung. Also es ist quasi diese Gratwanderung zwischen Eingliederung und Abgrenzung. Und ich würde sagen, für mich persönlich gerade in früheren Jahren war Individualität vielleicht eher gedanklich geprägt durch Abgrenzung, was, glaube ich, vielen von uns so geht, dass man ein Verhältnis entwickelt zu Mainstream und Subkultur und dadurch natürlich auch versucht, seine Identität auszudrücken. Genau, und ich glaube auch, dass wir in einer Zeit leben, in der Individualität sehr hoch angesehen ist oder halt generell sehr wird ein Ruf nachgesagt sozusagen und dass man sich auch etwas dazu berufen fühlt, seine Individualität klar zu machen und auszudrücken über gewisse Dinge. Mhm. Und genau, ich glaube, das wäre jetzt so mein persönlicher Ansatz zu Individualität.
Ja. Also auf jeden Fall kann ich genau das, was ihr natürlich schon gesagt habt, so würde ich genauso beschreiben, so, dass das für mich eine Art von individuellen Handeln ist. So. Für mich ist es einfach auch genau ganz klar aus mir persönlich heraus. Also es ist so etwas, was jetzt einerseits natürlich durch mein Umfeld passieren kann, dass ich irgendwie durch verschiedene Aktionen in meinem Leben beeinflusst werde und dadurch entstehe ich quasi als einzigartiger Charakter, um es mal so zu sagen. Aber es sind einfach so auch, wenn ich das jetzt nur auf mich beziehe, Dinge, die irgendwie in mir drin sind und ich weiß zum Teil gar nicht, woher sie kommen, aber sie lassen mich den Glauben, dass ich dadurch individuell erscheine. So, also so Beispiel bei mir, so altes Ägypten zum Beispiel. Ich kenne wenig Leute in meinem Umfeld, die da so richtig drauf drin abfahren. So, und dadurch denke ich, ah krass, das macht mich irgendwie zum Teil aus, so, weil ich unglaublich mich verbunden fühle zu dieser Kultur und gar nicht genau weiß, warum so richtig. Aber das wäre jetzt für mich so ein Beispiel dazu, was ich noch euren beiden Erklärungen hinzufügen könnte, weil ich schon ziemlich treffend fand. Ja.
Ja, stimmt. Das ist ganz lustig. Wenn ich an deine Wohnung denke, habe ich auch echt so diese ein, zwei ägyptisch geprägten Artefakte in meinem Kopf.
Ja, ja. Und Pflanzen.
Und Pflanzen.
Ja. Ja. Und die eine Mumie, die ich ein
bisschen und die eine Mumie, genau. Ja, spannend. Mhm.
Hat denn, weil du gerade eben meintest, Lara, dass das ja heute auch irgendwie ein wichtiger Teil der Gesellschaft ist oder irgendwie auch von der Gesellschaft irgendwie auch so ein bisschen, sag ich mal, gepredigt wird oder man das irgendwie auch so gelebt bekommt, individuell zu sein. Hast du denn das Gefühl, dass das früher weniger der Fall war, beziehungsweise was heißt jetzt früher eigentlich, ne? Aber sagen wir mal vor 100 Jahren oder vor 1000 Jahren, um so ein bisschen mal kurz so historisch das abzudecken?
Ich denke, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, da habe ich auch nicht wirklich die Expertise, um das jetzt richtig zu beantworten. Ich glaube, es gab immer wieder Zeiten, die mehr Toleranz gezeigt haben als andere. Und das hat sich ja auch irgendwie periodisch bewegt. Also wenn man jetzt mal an die Roaring Twenties oder so denkt, da waren wir irgendwie schon mal weiter, bevor alles wieder irgendwie abgerutscht ist in Populismus. Ich glaube, dass Demokratie ein Gamechanger war, auf jeden Fall, als es auf den Plan trat. Ich denke, seitdem ist Individualität auch ein Wert geworden. Ich denke, was wir vielleicht in der heutigen Zeit mehr als vorher haben, ist das Spannungsverhältnis aus Vermarktung und Individualität, denn im Endeffekt wird im Kapitalismus ja alles verkauft, also jede Subkultur und wie man sich da einordnet, ob es jetzt Musik ist oder ein bestimmter Sport, ist im Endeffekt alles irgendwie kapitalistisch aufgezogen und wird dadurch irgendwie auch wieder ad absurdum geführt. Denn man versucht irgendwie eine Individualität auszudrücken durch massenproduzierte Artefakte. Und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen die Krux unserer Zeit und das ist vielleicht das Besondere. Ich denke, früher war es auch einfach ungleich gefährlicher, in manchen Situationen seine Individualität auszudrücken als heute. Und vielleicht war es immer da, aber vielleicht war es einfach unterdrückter als jetzt.
Mhm. Ja. Ja. Ja, ich glaube, der Demokratieaspekt ist da auf jeden Fall ein recht wichtiges Ding. Ich glaube aber mindestens, wenn nicht sogar noch wichtiger, ist finanzieller Wohlstand. Und damit Möglichkeitsspielraum. Also gerade wenn man sich jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt richtig weit zurückgehen, so in die Feudalzeit, dann hast du da halt einfach deinen Stand, so, der hat dir halt einfach deinen Möglichkeitsspielraum recht klar begrenzt. So, und wenn du dann zum Adel gehörtest, dann konntest du vielleicht noch ein bisschen individueller sein, beziehungsweise auch da hattest du bestimmte ständespezifische Normen, die auf dich gewirkt haben, so wie sie auch heute wahrscheinlich noch ein Stück weit auf uns wirken, nur auf eine andere Art und Weise. Als es dann in Richtung Industrialisierung ging und dann irgendwie mit der Klassengesellschaft losging, glaube ich, war da auch einfach kein riesengroßer Spielraum dabei, zumal da eben ja auch einfach noch von den Rechten im Endeffekt, die ich als Mensch hatte. Also ich konnte zum Beispiel, wenn ich gemerkt habe, dass ich homosexuell bin, das wahrscheinlich im 19. Jahrhundert nicht ganz so gut ausleben wie heute. Genau, und glaube aber, dass vor allem um auf den Wohlstand nochmal zurückzukommen, dann so zur Zeit, also Anfang des 20. Jahrhunderts, als es dann wirklich losging mit Fließband und ich beschäftige mich gerade immer mal so ein bisschen mit dem Fordismus. Fordismus ist tatsächlich eine sehr spannende Ära, weil also Fordismus benannt nach Henry Ford, der damals eben ziemlich krass eigentlich die Wirtschaft ja auf den Kopf gestellt hat mit seiner Fließbandarbeit und ich will Ford in keinster Art und Weise hochleben, war ein scheiß Antisemit, so muss man auf jeden Fall mal sagen. Also wirklich, hat ein absoluter Hitlerfreund und fettes Bild von Hitler im Büro, so wie ich gelernt habe zumindest. Und der hat, was der aber geschaffen hat, war, und das war Segen und Fluch zugleich, dass der damals sehr hohe Löhne bezahlt hat. Also da hat er gesagt, wenn ihr kommt zu mir so und ihr bekommt alle $5 pro Monat, glaube ich, oder so. Also auf jeden Fall einen überdurchschnittlichen Lohn. Das war aber ein bisschen an Bedingungen gekoppelt. So, also der wollte dann auch keine, der hat damit echt so das linke Spektrum, gerade Gewerkschaftsbildung und sowas, hat er ganz doll unterdrückt, weil der auch gesagt hat, ey, ihr kriegt erstmal nur die Hälfte. Wenn ihr aber nach meinen Regeln spielt, dann bekommt ihr alles. So, und wenn ihr erst in 2 Jahren nach meinen Regeln spielt, dann, ich habe das alles aufgespart, ihr bekommt das alles nach und nach aus. Also ihr kriegt das dann im Nachhinein ausgezahlt. Und was damit so ein bisschen losging, war so dieser Wohlstandseinheitsbrei, Kleinfamilie mit einem kleinen Häuschen, mit einem Auto davor, 2 Kinder, also ne, auch die typische Kleinfamilie hat sich eigentlich dadurch, glaube ich, so ein bisschen gebildet. Und plötzlich ging das Wohlstandsniveau ganz, ganz doll nach oben und damit eben auch der Möglichkeitsspielraum, wie ich mich ausleben konnte. Und das Spannende dabei finde ich, dass obwohl der Möglichkeitsspielraum so groß war, trotzdem so ein gefühlter Einheitsbrei entstand. So, das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt für mich bei Individualität, den man auch heute definitiv, also den ich auch auf heute ganz klar übertragen würde.
Ja, auf jeden Fall. Das hat sich durchgezogen. Ich finde es total cool, dass du gerade so ein bisschen so eine Kausalität da aufdeckst, die mir jetzt so nicht bewusst war, zum Beispiel. Also wie da bestimmte Industrien halt auch gesellschaftliche Muster nach sich ziehen, das finde ich super spannend gerade. Schön, ja.
Ja, ist mein letztes Semester gewesen. Props gehen raus an Herr Karatanassis, so geiler Dozent. Also, schön, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht zu ihm, Regulationstheorie. Geiler Scheiß. Gell? Beste Kapitalismuskritik, die ich erfahren durfte.
Cool.
Aber was mir gerade dazu einfällt, also ich glaube, mein Verständnis von Geschichte ist, glaube ich, dass dieses Thema Individualität quasi so, also so wie so Wellen verläuft. Und ich glaube, wenn man das mal so auf die früheren Zeiten bezieht, und da kommt jetzt wieder das alte Ägypten-Ding gerade so rein, wenn ich mich so ein bisschen beschäftige, wie die Leute damals gelebt haben, hatte ich das Gefühl, dass die mega individuell waren. Vor allem, wenn du dir die Grabstätten anguckst, zum Teil von gewissen Leuten, kannst du anhand dieser Grabstätten die Persönlichkeit der Person wiedergeben, weil sie irgendwie auf Katzen stand, weil sie irgendwie eine Vorliebe für die und die Art der Kunst hatte oder so. Und das gab mir so das Gefühl, dass Individualität anscheinend schon immer da war und die Menschen schon immer danach gestrebt haben. Und ich finde es auch interessant, weil ich glaube, dass Individualität nicht mit Wohlstand verbunden ist, weil wenn du dir zum Beispiel einen afrikanischen Urstamm anguckst und siehst, wie die Menschen gekleidet sind, dann sehen die alle mega individuell aus. Einer hat einen Knochen, sage ich jetzt mal, hier durch die Nase, der nächste lässt sich irgendwo am Ohr tätowieren oder so und alle versuchen sich dadurch mega individuell auszudrücken, über die reine Optik, sage ich jetzt mal so. Ich weiß aber, oder ich glaube auch, dass durch den Reichtum natürlich mehr Möglichkeiten an Individualität da sind, so, weil du dein Geld besitzt, um dich zum Beispiel tätowieren zu lassen, so als Beispiel jetzt. Finde es aber auch, glaube ich, interessant, weil ich glaube echt durch so dieses 18. 19. Jahrhundert und durch die Bildung von Nationalstaaten war es übelst wichtig, ein gemeinschaftliches Kollektiv zu schaffen. Und das kriegst du halt nicht über die 100% Individualität hin, sondern nur, wenn alle gleich sind. Und deswegen ja, glaube ich, auch voll viel so diesen Militarismus, wo alle in Uniform gekleidet waren, alle sahen mehr oder weniger gleich aus, waren auf einer Ebene, wenn sie weiß und, weiß ich nicht, dem jeweiligen Land angehört haben, in dem Fall natürlich nur. Und dadurch kam das, glaube ich, zustande, dass wir so in den letzten 200 Jahren in so eine Gesellschaft reingeraten sind, die sehr gleich waren, wo, wenn du so alte Aufnahmen von früher siehst, alle irgendwie gleich aussahen, mehr oder weniger. Alle im Anzug, jetzt bei den Männern oder männlich gelesenen Personen halt in dem Fall. Und wie jetzt wieder da so raustreten, und das ist ja auch das Problem ein bisschen so der heutigen Zeit, dass man das Gefühl hat, die Menschen machen alle ihr Ding und es gibt gar nicht mehr diese gemeinsame Masse, die für irgendwas genau einsteht, weil jeder irgendwie sein eigenes Ding fährt oder so. Und deswegen ist es, glaube ich, auch, also wir sind ja auch keine Historiker und Historikerinnen, aber, glaube ich, voll schwer immer zu greifen, weil es gab, glaube ich, immer so Phasen, wo das mal mehr, mal weniger ausgelebt werden konnte aufgrund eher der gesellschaftlichen Norm, aber nicht vielleicht unbedingt des Reichtums an sich in dem Sinne. Also wäre so meine Vermutung.
Ja, also grundsätzlich würde ich behaupten, es gab nie eine Gesellschaft, würde ich jetzt mal schätzen, in der es keine Auslebung von Individualität gab. Ne? Es ist immer dieses Spannungsfeld zwischen dem, was ist denn jetzt in der Gesellschaft, in der ich lebe, normal beziehungsweise angesehen. Also geht ja auch ganz viel mit Statussymboliken einher. Deswegen würde ich, und da kommt dann für mich dieses Wohlstandsding auch wieder mit rein und aber auch dieser freiheitliche Aspekt. Ne? Also wenn wir das jetzt mit heute vergleichen, also wenn wir jetzt, keine Ahnung, vor 100 Jahren, so unser Bild von vor 100 Jahren mit heute vergleichen, würde ich behaupten, dass da dieses freiheitliche Ding, so be whatever you want, so und mach mal dein Ding und also jeder, dieser pluralistische Gedanke auch dabei, jeder Mensch ist an sich erstmal gleich und wer bin ich, darüber zu urteilen, wie du rumläufst, so steht mir nicht zu, ist doch dein Ding. Und ich glaube, dass das einfach dass das einfach eine große, starke Entwicklung der westlichen Industrienationen der letzten Jahrzehnte ist. Eben vor allem durch Wirtschaftsaufschwung und viel Wohlstand.
Ich glaube, das ist vielleicht auch schwer zu bestimmen, also gerade wenn wir im historischen Kontext sprechen, weil Historie ja nun mal auch immer von der Elite geschrieben worden ist. Das heißt, wenn irgendwas dokumentiert ist, dann wahrscheinlich irgendwie, dann gibt es eine Dokumentation über ein bestimmtes Adelshaus etc. Also ich war zum Beispiel mal in einer, das ist mir eben noch dazu eingefallen, auch so zum Punkt Wohlstand, in einer Ausstellung über Camp, tatsächlich im Metropolitan Museum of Art in New York. Die war da plötzlich. Ich war gerade irgendwie da auf einem 11-Tages-Trip und habe das gesehen und dachte so, geil, da gehe ich rein. Und die hat sich wirklich gezogen von irgendwie frühen Adelshäusern über Oscar Wilde zu Lady Gaga und Modedesign. Das war super, super spannend. Und das war aber auch verrückt zu sehen, wie früh es schon Dokumentationen gibt, zum Beispiel von einem Adligen, der sich dann in Frauenklamotten gekleidet hat. Zu einer Zeit, wo du denkst, was, das war möglich? Der wurde nicht direkt auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und da könnte man natürlich auch wieder sagen, okay, das war vielleicht nur möglich, weil es wirklich ein Adliger war. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass auch in der Zeit, ja gerade wenn du irgendwie einen Adelstitel hattest, da auch ein sehr großer sozialer Druck auf dir, ein Konformitätsdruck auf dir gelastet hat. Du musstest ja auch einheiraten, etc. pp. Deswegen finde ich, ist es vielleicht echt schwer zu bestimmen, wie das Verhältnis zum Wohlstand ist. Vor allem, weil du ja niemals wissen wirst, was die undokumentierte Unterschicht zu der Zeit so getrieben hat. Also, weil das hat niemanden interessiert. aber ich finde den Ansatz total spannend. Es wäre echt schön zu wissen, ob es da Zusammenhang gab.
In mir hat das gerade, und ich bin ganz bei dir, wir werden es wahrscheinlich nicht zu 100% rausfinden können. Ne? Aber ja. Ich denke zum Beispiel, also in Bezug auf Statussymboliken und an, also ich habe gerade so ein bisschen diesen Gedanken im Kopf, dass das natürlich auch eine gewisse Freiheit von diesem Adligen war, den du gerade beschrieben hast, durch seine Stellung, durch die Machtposition, die er hatte, sich sozusagen leisten zu können, ab von der Norm zu sein und dabei zu sagen, ey, ich scheiß drauf, so, ich stehe da drauf und leck mich doch alle am Arsch, was sollt ihr denn machen? So, ihr seid alle meine Untergebenen, ihr könnt, leck mich am Arsch, so, bist gefeuert. Und das vergleiche ich gerade so ein bisschen mit diesen super, also das heißt superreichen, aber ich sag mal mit sehr wohlhabenden Menschen, die eigentlich in so super casual Klamotten rumlaufen. Ne? Also weißes T-Shirt, Blue Jeans, so, weil ich habe es nicht nötig, also ganz klare Abgrenzung zum Beispiel auch zu diesem Milieu der Neureichen zum Beispiel, die sich dann ganz klar mit Gucci und keine Ahnung was,
Rolex.
Schmücken, Rolex, fetten BMW oder sonst was fahren, um halt ganz klar nach außen zu tragen, guck mal, was ich für ein geiler Typ bin, so, guck mal, was ich hier für fette Sachen am Start habe und sich dadurch halt auch ganz viel definieren, ne, also das fällt mir gerade auch mal so auf, wir sprechen natürlich gerade auch ganz viel über materiellen Individualismus. So den man wahrscheinlich auch am ehesten analysieren kann, weil er irgendwie am prägnantesten bzw. halt am auffälligsten ist. Aber genau, also ich glaube schon, dass eben dadurch, dass mit Wohlstand in der Regel auch einfach eine gewisse Macht oder eine gewisse Entspanntheit einherging oder geht, ich behaupten würde, dass dadurch auch eine Situation geschaffen wird oder generell ja doch eine Lebenssituation geschaffen wird, in der es Menschen vielleicht einfacher fällt, sich so auszuleben, wie sie es gerade möchten. Also so als Gegenbeispiel zum Beispiel, es gibt einen, es ist um dieses Spannungsfeld zwischen einzelnen Personen und der Gesellschaft nochmal so ein bisschen aufzumachen, es gibt definitiv ein Konzept, eine Theorie dafür, ich habe leider der Name ist mir leider entfallen, wo es im Endeffekt darum geht, wenn ich es schon nicht schaffe durch Materialismus, dadurch, dass ich irgendwie schöne Kleider trage, einen sehr gepflegten, sehr neuen, modischen Anzug zum Beispiel zu tragen, dann probiere ich das über andere Mittel, die mir irgendwie noch zur Verfügung stehen. Das heißt, ich bin wenigstens gepflegt in meinem Erscheinungsbild. Das heißt, ich bin irgendwie gewaschen, ich bin halbwegs rasiert. Keine Ahnung, all sowas, um nicht als, blöd gesagt, als Lump daherzukommen. Und bin da aber dann auch wenn ich in diesem Verhältnis im Endeffekt bin, wenn ich also recht wenig Mittel zur Verfügung habe, um das auszuleben und das eben durch so einen Weg wie Hygiene im Endeffekt machen muss, dann würde ich das nicht machen sozusagen, würde ich ganz schnell abgestempelt. Habe ich aber im Endeffekt total viel und bin einfach überhaupt, also ich bin mir dessen auch einfach sicher und das ist so, das, ja, sagt doch über mich, was ihr wollt, ich habe meinen Wohlstand so ungefähr, mir geht's super und ich bin auch viel weniger darauf angewiesen, dass ihr mich gerade als gut anseht, als, keine Ahnung, jemand, der halt irgendwie am Existenzminimum lebt, dann kann ich mir halt viel eher leisten, von der Norm abzuweichen und halt darauf zu scheißen, was Menschen von mir sagen. Wenn ich das nicht kann, weil ich halt irgendwie
und da ist er weg.
Können wir mal wieder erzählen.
Okay, aber wir hören uns noch, ne?
Ja, das läuft auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, Timmy steigt uns gleich wieder
Jetzt ein. Bin ich wieder da.
Jetzt ist er wieder da.
Bin ich also eher darauf angewiesen, dass Menschen mich schön finden sozusagen oder wie nennt man das? Also, dass ich nicht als Lump daherkomme, jetzt mal blöd gesagt, um in einem Bewerbungsgespräch gut angesehen zu werden, um in der Schule vielleicht auch besser, also anständig benotet zu werden, was auch immer, dass Menschen einfach halbwegs gut auf mich reagieren, dann muss ich mich, also dann kommt dieser konformistische Aspekt, den du genannt hast, glaube ich, nochmal viel mehr zur Geltung.
Ich finde es spannend, weil mir dazu einfällt, das ist ja auch eine Form von Überindividualismus, nenne ich es jetzt mal, gibt, die sich quasi in einer Anti-Haltung äußert. Also aufgrund von vielleicht einer Kritik an eben diesem Status quo, an vielleicht auch gesellschaftlichen Machtpositionen etc. Und dass es dann Menschen gibt, die in eine Anti-Haltung geraten, die halt quasi sich nur darüber definiert, dass sie immer gegen den Status quo geht, an jeder Stelle. Und dass jemand vielleicht nicht einsieht, eben im Anzug zum Bewerbungsgespräch zu kommen, sondern er kommt dann halt in Jogginghose, um einen Punkt zu machen. Und da würde mich jetzt interessieren, ob du das quasi sehen würdest als tatsächlich ein Luxus, den man hat, den man sich halt erkaufen kann. Weil ich glaube, man kann schon sagen, dass wenn man sein Lebensstil wirklich so fährt, dass man irgendwann in die Situation kommt, in der man auch finanziell schnell am Ende ist, weil man eben den Job nicht bekommt, weil man sich eben nicht gut im Team einarbeitet. Aber ich würde sagen, dass gerade diese Anti-Haltung vielleicht sogar eher zu finden ist innerhalb der Mittellosigkeit.
Ich glaube, es gibt jene, die resignieren und sagen, so genau. Fickt euch alle und ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Das ist für mich, also das sind Punks in meinen Augen, so die genau diesen Weg fahren, den ich ganz doll respektiere und wo ich echt doll meinen Hut vorziehe, wo ich merke, dass es für mich als ja so sozialisiertes Wesen, wie ich es halt bin, nicht könnte. Also ich merke ganz doll, wie für mich diese gesellschaftlichen Dinge noch auf mich wirken. Und auch so sehr ich es probiere abzulegen, auch eine Form von Statussymboliken auf mich wirkt. Und auch wenn mir jetzt zum Beispiel Markenklamotten oder all sowas nicht so wichtig sind, ist es jetzt zum Beispiel eher, dass ich keine Ahnung, dass ich mir dann irgendwie einfach don't know, vom Tischler ein Bett machen lasse, so, weil es super individuell ist, genauso wie ich es mir wünsche und weil ich den Anspruch daran habe, dass das irgendwie qualitativ hochwertig ist und am besten 10, 15 Jahre mindestens hält.
Und du auch eine sterbende Industrie unterstützt damit irgendwie.
Und, ne? Genau, voll.
Ja.
Auf jeden Fall. Aber auch, ne, kann ich mir in meiner privilegierten Position auch ein Stück weit erlauben. So, ich komme aus einem ganz guten Elternhaus. So, ich bin Studierender, aber ich verdiene trotzdem nebenbei ganz gut. So, ich habe viele Dinge nie erfahren und kann sie wahrscheinlich deswegen auch gar nicht nachvollziehen. Um aber auf dieses Jogginghosen-Bewerbungsgespräch-Szenario zurückzukommen, ich glaube, dass es ist unabhängig vom Wohlstand, ob ich das theoretisch machen kann. Mhm. Es hat in meinen Augen das Risiko der Konsequenzen, das ist halt geringer, wenn ich es mir leisten kann. Ne? Genau, also wie du sagst, wenn ich davon abhängig bin, dass ich diesen Job bekomme, dann werde ich wohl eher einknicken und ein bisschen devoter sein und werde mich halt so dort präsentieren, wie ich denke, dass es von mir erwartet wird. Bin ich nicht ganz so doll darauf angewiesen, weil ich mir denke, ach, ich komme die nächsten Monate auch noch so ganz gut klar und so, ich habe eigentlich Bock auf die Tätigkeit, aber ich habe gar keinen Bock, jetzt hier zu kuschen, nur weil ihr alle meint, einen Schlips tragen zu müssen und halt drauf scheiße und die mir dann sagen, ja, nee, so halt nicht, dann kann ich sagen, okay, ey, danke, hau rein, ich suche mir die zu mir passen, aber auch nur, weil ich es mir leisten kann.
Ja, also wenn ich jetzt überlege, wo wir gerade stehen. Also wir haben ja, ich glaube, wir sind uns da jetzt schon einig, dass wir sagen können, dass Individualität einerseits nicht unabhängig, also nicht unbedingt mit Wohlstand zusammenhängt, aber es irgendwie auch fördern kann, weil wenn wir mehr Wohlstand besitzen und dadurch eine offene Gesellschaft werden, haben wir weniger Einschränkungen, ne? Wie, keine Ahnung, ich komme im Kleid zur Arbeit, ist denn eher akzeptiert als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren so. Und auf der anderen Seite kannst du, wie gesagt, auf dem lowesten Level individuell sein, würde ich mal behaupten. Gerade was du gemeint hast, so wenn ich Menschen sehe, so wie du jetzt mit Punks meintest, so die für mich alle mega individuell aussehen. So ob es bei den Haaren angefangen ist, so der Kleidung so. Und ich glaube, die dafür nicht viel Geld besitzen müssen, um mega individuell zu erscheinen. Rein nur vom Optischen her so. Die können charakterlich natürlich genauso sein wie ich so, aber haben Bock, sich darüber auszuleben, mehr oder weniger. Interessant wird es ja jetzt, glaube ich, und das ist ja auch das, was vielleicht Lara so unbedingt mit dem Thema meinte, dass wir irgendwie von uns selber denken, boah krass, wir sind mega individuell in dem, was wir tun und machen und ich habe jetzt nur, sage ich mal, dieses Paar Schuhe, was kein anderer Mensch besitzt und auf einmal gehe ich auf die Straße und sehe, ah, 5000 Leute hatten genau dieselbe Idee wie ich so, weil wir geframed werden durch irgendeine Influencerin, die mir das gezeigt hat. Und ich dachte, boah, geil, ich bin der einzige Mensch, der darauf gekommen ist. Und auf einmal, zack, sehe ich, dass andere Menschen genauso sind am Ende wie ich. Und von außen wirkt es ja dann vielleicht so ähnlich, wenn jetzt, sage ich mal, zum Beispiel hier in Linden so der als alternativer Stadtteil geht, wo irgendwie auch die Leute vielleicht individuell erscheinen. Aber vielleicht für Menschen, die gar nicht aus diesem Umfeld kommen, die denken, ach krass, die sehen alle gleich aus. Alle irgendwie alternativ. So, weißt du? Und dann augen wir so, dass man bitte, als wären die eigentlich alle ähnlich. Irgendwie weite Klamotten und hast du nicht gesehen. Und ja, also ich glaube, das ist halt auch mega spannend, was das mit dir selber macht. Also zu denken, hey, ich bin mega individuell. Aber es gibt halt auch diese gesellschaftlichen Normen, ne, wo ich mich einschränke, individuell zu sein. Also ich zum Beispiel für mich selber sage so, hey, ich habe Bock, individuell zu sein und versuche mich ganz klar abzugrenzen, rein durch wie ich aussehe, aber wie ich mich auch zum Teil gebe. Aber immer noch so, dass es für mich in einem Rahmen ist, dass ich immer noch mit Menschen sprechen kann, die, sage ich mal, gar nicht dieser Norm entsprechen. So, ne? Und diesem Wagnis immer zu bleiben, weil ich weiß, hey, ich will mit Gesellschaft arbeiten. Das heißt, ich kann nicht irgendwie ein ganz anderes Wesen auftreten, weil ich dann weiß, ich werde von einer gewissen Art von Gruppen nicht ernst genommen. So auf eine gewisse Art und Weise. Und versuche mir trotzdem irgendeine Art von Individualität zu bewahren. So. Ja.
Ich finde es ganz spannend, während du sprichst, formt sich in mir so ein bisschen so ein neuer Gedanke, der aber tatsächlich auch wieder an die Punks als Beispiel ganz schön anknüpft. Und zwar denke ich, dass Individualität ja ein Drang ist, ganz oft aus einer Konformität auszubrechen. Vielleicht aus einer Wut darüber, was diese Konformität eben anrichtet. Und spannend finde ich dann tatsächlich, wenn man, ich denke, es gibt verschiedene Arten von Punks erstmal. Wie in jeder Subkultur natürlich auch wieder individuelle Ströme irgendwie entstehen. Aber es gibt ja zum Beispiel die No-Future-Punks aus den 80er Jahren, die halt wirklich gesagt haben, okay, wir steigen hier aus, wir steigen aus der Gesellschaft aus, scheiß auf alles, live fast, die young. So. Und mit denen habe ich so ein bisschen so ein persönliches Problem, muss ich sagen, weil es auf eine gewisse Art und Weise auch eine Illusion ist, aus einer Gesellschaft auszusteigen, zumindest in der jetzigen Zeit. Du kannst dich zwar in den Bahnhof setzen und dann da deine Schilder aufstellen, eins für Haschisch, eins für LSD, eins für weiß ich nicht was, aber im Endeffekt geben dir Leute, die halt innerhalb dieser Gesellschaft arbeiten und leben, ihr Geld und vielleicht gehst du auch irgendwie zu einer Tafel und holst da dein Essen ab oder du beziehst irgendwie anders Geld vom Sozialstaat und das soll jetzt kein Shaming sein, so kein Schmarotzer-Shaming. Ich kann das durchaus total verstehen, wie man an diesen Punkt kommt und ich kann die Frustration vollkommen nachvollziehen. Und trotzdem ist es für mich eine Illusion, ausbrechen zu können aus dem Gesamtbild. Denn Counterculture und Gegenbewegung kann ja sowieso immer nur inspiriert sein vom Mainstream. Außerhalb der Wechselwirkung gäbe es das nicht. Und dieses Bewusstsein dafür nicht zu haben, ist auf eine gewisse Art und Weise problematisch. Und deswegen finde ich einen anderen Ansatz von Punk auch sehr viel schöner. Und zwar den konstruktiven, der eben nicht sagt, so scheiß auf alles, sondern hey, ich habe hier Problematiken für mich aufgedeckt, die ich gerne bearbeiten möchte. Und für mich fängt das Problem nämlich da an, wo man nicht mehr bemerkt, dass man, während man versucht, aus einer bestimmten Konformität auszubrechen, nämlich der des Mainstreams, in eine andere Konformität kommt. Denn auch die Punk-Szene hat einen gewissen Kodex. Da gibt es gewisse No-Gos, gewisse Yes-Gos, die man erfüllen muss. Und da wird es immer ganz schnell kritisch, wenn ich zum Beispiel jetzt eben Punk bin, dann kann ich mir nicht die neuen Nike Air Force Ones kaufen. Das geht nicht. Das ist einfach nicht vereinbar. Und manchmal ist es gar nicht mehr begründbar, sondern einfach nur eben eine Sache, die man nicht macht. In dem Beispiel ist es vielleicht, das ist vielleicht kein gutes Beispiel gewesen, aber vielleicht innerhalb von Musik. Wenn man jetzt mal Leute trifft, die so sehr, sehr vertieft sind in ihre eigene Musikszene zum Beispiel, dann kommt ganz oft, schwingt da so ein Unterton mit von einer gewissen Geringschätzung vielleicht gegenüber gängiger Popmusik zum Beispiel. Und ich finde, da wird es immer, das hat eine gewisse Arroganz beinahe, zu denken, man könnte aus einer Konformität ausbrechen. Denn im Endeffekt sind wir ja immer auf der Suche auch nach Gleichgesinnten und Überschneidungspunkten. Und ich glaube, mir ist es wichtig tatsächlich, vielleicht ist es gerade auch ein bisschen ein Appell, da das Auge für nicht zu verlieren. Dass man doch auch innerhalb seines eigenen Systems, im Endeffekt sind wir nämlich irgendwie alle gleich. Und halt keine Special Snowflakes, gerade in unseren Grundbedürfnissen. Und das darf man nicht vergessen, gerade wenn man im Umgang mit anderen Personen steht, dass man da immer noch einen Menschen vor sich hat.
Ja, ja, finde ich gut, was du meinst, weil ich weiß, was du meinst, wenn man innerhalb von verschiedenen Gruppen agiert oder sich für eine bestimmte zugehörig fühlt, dann ist es manchmal genau. So, dass man durch die Abgrenzung auch entweder andere Gruppen abwertet, ne, auf eine gewisse Weise, gerade bei Musikgeschmack, super Beispiel, so Rock, warum hörst du Rock, kann ich mir überhaupt nicht geben, so, ne, und da merke ich immer bei mir selber schon, hey, klar, ich gucke jetzt wieder mit meinen Augen auf die andere Person, das kann schon gar nicht funktionieren in dem Fall. Klar würde ich schon sagen, von den Grundbedürfnissen sind wir natürlich gleich, aber ich glaube schon, und wie gesagt, wir machen es jetzt gerade sehr an optischen Sachen fest. Und wenn ich rein optisch das betrachte, würde ich sagen, ganz viele Menschen sehen gleich aus. So auf eine gewisse Art und Weise, so vom Dresscode-Stil her, so sich in einer Art Mainstream bewegen, so auch Beispiel Politik, so jeder Mensch dort trägt einen Anzug. So. Warum, weiß gar keiner, stand nirgendwo, gab es dafür einen richtigen Kodex, beziehungsweise hat das mal irgendwer wie die 10 Gebote irgendwo eingemeißelt. So, es ist einfach da. So,
ne? Eine Etikette, ja.
Das ist eine Etikette, genau, eine gesellschaftliche Etikette, weil du als seriöser Mensch irgendwie anscheinend wohl auch erst seriös wahrgenommen wirst, wenn du dich dementsprechend kleidest. So. Ne? Und da wirkt es denn für mich so, als würden diese Menschen alle gleich aussehen. So alle in ihrem blauen Anzug mit weißem Hemd. So. Das ist aber natürlich sehr an der Oberfläche gekratzt. Wenn wir jetzt in die Materie gehen und ich sehe, Abgeordneter XY ist ein übelster Eisenbahnmodellfreak und hat eine eigene Welt in seinem Keller. Der nächste liebt Kanus über alles und kann dir alles darüber erzählen, weißt du, dann wird es ja schon wieder total mega heterogen so und am Ende sind alle doch mega krass individuell aufgrund ihrer Erfahrungen und Erlebnisse, die sie irgendwie hatten. Deswegen weiß ich nicht, ob das immer vielleicht nicht so aus wie so eine Art Gleichgewicht ist von irgendwie, ich bin individuell, aber andererseits auch mega zugehörig einer bestimmten Gruppe oder Ethnie oder so.
Ich glaube auch da, dass es ganz doll ein sowohl als auch ist. Also ich glaube, auch da, also das eine schließt das andere definitiv nicht aus. Wir sind, also als Menschen sind wir ja nun mal ein soziales Wesen und wir werden niemals aus dieser Abhängigkeit zu unserer Gesellschaft herauskommen. Also deswegen würde ich zum Beispiel das, was du in Bezug auf Punks beschrieben hast, ja, das ist auch eine Form von Individualität, aber das ist für mich eher ein Anspruch oder der Wunsch nach Unabhängigkeit. Und ich bin aber ganz bei dir, Danny. Ich denke auch, dass es, also wir nehmen immer, also da passt für mich halt wieder richtig, richtig gut dieses Modell von Simmel drauf. Ne? Also wir kreuzen uns durch, also wir kreuzen immer wieder durch andere Personenkreise und lassen uns von denen prägen die ein Stück weit mit den Erfahrungen, die wir damit reinbringen, mit unserer Art, die wir da reinbringen. Und jeder nimmt so ein bisschen das mit raus, was er oder sie gerade am schönsten davon findet oder vielleicht für richtig erachtet. Und dann auch wieder was, also wo, auf, also wie detailliert betrachten wir jetzt Individualität? Also bin ich individuell, weil niemand diesen Pulli hier anhat, oder bin ich eigentlich wieder einheitsbrei in diesem, ja, linksgrün versifften Hipstertum, um es jetzt mal blöd auszudrücken, und bin halt eigentlich auch wieder einheitsbrei, weil ich halt einen Second-Hand-Pulli trage, der irgendwie aus den 70er, 80ern kommt, so. Und ne, also keine Ahnung, gehe ich durch Linden, dann kann ich dir irgendwie die drei, vier Second-Hand-Shops sagen, wo alle Leute ihre Klamotten herhaben, die halt ungefähr so den Stil also diesen Stil haben. Und trotzdem werde ich da wahrscheinlich meine Parallelen zu denen haben und trotzdem wieder ganz andere Dinge, bei denen wir grundverschieden sind. Ja, spannend, spannendes Ding.
Absolut. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die ich mir tatsächlich notiert habe für euch. Weil, also für mich ist es definitiv eine Sache gewesen, wo ich an Grenzen gestoßen bin. Also als ich angefangen habe irgendwie, ich fand zum Beispiel früher Mode scheiße. Ich fand Mode scheiße, weil Mode war für mich irgendwie immer der Ausdruck von einer marktgesteuerten Individualität. Und aber wenn man sich wirklich mit Modedesign beschäftigt, dann merkt man ja auch wieder, dass da durchaus Menschen sind, die wirklich ein historisches Verständnis davon haben, die Trends wieder aufleben lassen. Aber auch da kommt es wieder von oben und dann sickert es durch die Gesellschaftskreise irgendwie langsam nach unten. Und dadurch entstehen Trends. Und ich kann mich noch erinnern, als am Anfang weiße Sneakers in Mode waren, fand ich weiße Sneakers scheiße. Aus Prinzip, weil plötzlich hatten alle weiße Sneaker an, alle irgendwie Nike Air Force Ones oder Reeboks, und ich dachte so, also eins werde ich mir niemals kaufen, und zwar weiße Sneakers. Und dann kam irgendwann der Tag, da war es jetzt irgendwie seit 5, 6 Jahren in, und ich konnte mich einfach der gesellschaftlichen Bestrahlung davon auf einer täglichen Basis nicht mehr widersetzen und dachte plötzlich, boah, ich will ein paar weiße Sneakers. Und ich weiß, dass das kein intrinsischer Wunsch ist. Aber verdammt nochmal, ich will jetzt ein paar weiße Sneakers. Und dann bin ich in den kleinen persönlichen Konflikt mit mir selbst geraten. Und zwar, ob das jetzt okay ist, sich weiße Sneakers zu kaufen oder nicht. Und da wird es doch langsam irgendwie absurd. Also, weil.
Ja, ich weiß, was du meinst. Auch wenn du jetzt diese weißen Sneakers besitzt, so wie du sie trägst und auslebst, ist es individuell. Ich weiß, was du meinst, so den Schuh wird.
Danny macht den
Niemand trägt
Plädoyer
diesen
für.
Schuh so wie du, Lara. Das wollen wir einmal kurz festhalten.
Das
Niemand
ist meine
trägt diese
Gangart.
Schuhe so wie
Es
du.
ist meine.
Nein, aber ey, das ist so, ich meine das halt so in dem Moment, also ne, jetzt nicht nur auf den Schuh bezogen, sondern so wie du denn erscheinst, ist es individuell. Auch wenn du einzelne Stücke besitzt, na klar, eine Hose musst du anziehen, so was soll sonst an die.
Besser ist es.
Ja, ne? Also da bleibt ja auch gar nicht viel Spielraum. Klar, kannst du ein Kleid anziehen, Strumpfhose, bla bla bla. Aber ich meine, ne, so da ist ja gar nicht viel Möglichkeit an Varianz, so was du machen kannst. So, ne? Und natürlich hast du dann auch irgendwo mal alles gesehen. Wenn du jetzt sagst, ja, ich bin mega individuell und färbe mir meine Haare blond und töne sie dann noch grün, dann wirst du bei 7 Jahren Menschen natürlich mindestens 10.000 Leute haben, die das auch haben werden.
Ja,
So.
und vorher werde ich auch Google-Bilder davon gesucht haben und damit zum Friseur gegangen sein. Also es war ja alles auch schon vorher da, ne?
Na.
Und genau, das ist aber halt so ein bisschen meine Frage, weil ich komme damit immer wieder in so einen Willkürlichkeitsclash, der sich in meinem Kopf auftut. Warum mache ich, was ich mache? Und ist es nicht im Endeffekt auch einfach scheißegal? Und da würde ich einfach total gerne wissen, wie ihr damit umgeht, wenn ihr vor dieser Frage steht. Individuell.
Einfach machen. Also ich
Einfach
spreche jetzt
machen.
wieder aus, ich, ja, ich spreche, also ich spreche jetzt wieder aus meiner recht privilegierten Position, muss ich sagen. Ne? Ich würde, um auf das zurückzukommen, was ich vorhin meinte, ich würde behaupten, dass das zu einem gewissen Teil auf mich wirkt. Zumindest ich glaube, also glaube ich, dass nicht so viele Dinge in dem Bezug auf mich wirken, wie, sage ich mal, eine Person aus viel prekäreren Verhältnissen, die vielleicht immer damit beschäftigt ist, sich nicht ansehen zu lassen, dass, keine Ahnung, ihre Eltern beide arbeitslos und damit ein bisschen finanzschwächer einfach sind. Sowas habe ich nie erlebt, deswegen spreche ich davon, also spreche ich bei mir von einer privilegierten Position. Ich glaube aber, dass da, also du hast damit eine richtig spannende Frage aufgemacht, die eben auch bei mir in den Kopf kam. Denn ich glaube, es ist weniger in Frage zu stellen, dass jeder Mensch irgendwie eine Form von Individualität oder den Anspruch danach hat. Ja, wobei jeder ist vielleicht auch wieder zu viel. Da fällt mir ein schönes Zitat von Fromm ein, aber das ist was anderes. Ich glaube, die größere Frage ist, wie du sagst, warum wirken Dinge auf mich? Und ich habe das Gefühl, dass ich fremdgeleitet werde und so, wie du schön gesagt hast, ich frage mich, ob das überhaupt eine intrinsische Motivation ist, wenn ich mir jetzt diese Sneaker kaufe.
Beziehungsweise ich bin mir sehr bewusst darüber, dass es eben keine ist.
Weiß ich nicht. Ich würde es in Frage stellen, ob es nicht vielleicht auch eine intrinsische ist. Ne? Also wenn wir denn darüber uns, also ich weiß es wirklich nicht. Ne? Das soll jetzt kein Besserwisser-Gehabe sein, sondern ich kann es dir nicht sagen, weil ich mich halt, also da habe ich noch nicht so viel drüber nachgedacht, wie eben dieses, also da kommt für mich so dieses Habitusmodell ganz doll mit rein. Also was ist für mich die Norm? Was ist das Gängige für mich? Was sind Werte und Normen, die auf mich wirken, die in meinem Milieu auf mich gewirkt haben und dazu geführt haben, dass ich es jetzt für angebracht halte, weiß ich nicht, nicht nur in Unterhose in die Uni zu gehen. So, auch wenn ich gerade voll Bock drauf hätte, nur in Unterhose unterwegs zu sein, weil vielleicht auch gerade 30 Grad draußen sind und ich mir denke, boah, Alter, Badehose wird mir vielleicht heute reichen im Seminar. Und trotzdem merken wir, ach nee, ist nicht so angebracht, mache ich mal lieber nicht. Und ich glaube, dass da, also, ich verrenne mich. Danny, du möchtest was sagen.
Du hast ja gerade was gesagt, so, hat da nicht denn Individualität auch was mit Freiheit zu tun und mit Freiheit des anderen Menschen? Weil, wie gesagt, wenn du mit Unterhose in die Uni kommst, kann das anstößig sein für andere Menschen. So, und ne, aufgrund dieser gesellschaftlichen Norm, nicht einfach nackt vor Menschen zu erscheinen oder in Unterhose, mache ich das halt nicht und unterdrücke in dem Moment meine Individualität und lebe sie eventuell zu Hause in meinen vier Wänden aus. So. Aber nochmal, um auf die Frage einzugehen, also meintest du das so, dass du das Gefühl hast, okay, du bist jetzt individuell in deinem Sein und sowas, aber da merkst du eigentlich, bist du gar nicht und deswegen ist es doch eigentlich alles egal, was ich tue? Also meintest du die Frage so? Oder
ja, also ich glaube, ich sollte vielleicht eine Basis schaffen, indem ich schon mal sage, ich bin sowieso, also ich glaube nicht an intrinsische Motivation. Ich glaube, ich bin eher so auf der Determinismus-Seite der Dinge. Das ist vielleicht wichtig zu wissen. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Identität, die man ja nun mal ausdrücken will, unfassbar fluide ist. Und ich merke an meinem eigenen Beispiel, ich bin so ein Szenehopper. Ich habe so Phasen. Ich habe so Lebensabschnitte. Und da lebe ich dann bestimmte Versionen von mir aus. Und das hat sich jetzt in meinen 26 Jahren auf der Erde, gab es da schon so viele Phasen. Musikalisch, künstlerisch, modisch, das ist abgefahren. Und ich beobachte eben, dass viele Menschen in meinem Umfeld sich einer bestimmten Subkultur zuordnen und oft dort bleiben und da so ihre Gemeinschaft aufbauen und Wurzeln schlagen. Und ich bin eben nicht so. Und ich bin sehr, sehr, sehr wandelbar. Ich bin so ein kleiner Shapeshifter. Und vielleicht meinte ich das auch eben mit Willkürlichkeit, dass ich manchmal gar nicht weiß, ey, soll ich hier bleiben oder wo soll ich jetzt hin? Welche Szene ist die nächste? Was interessiert mich da dran? Und ich glaube, dass in meiner Persönlichkeitsentwicklung, dass das total wichtig ist für mich. Ich finde das schön, dass das so ist. Aber trotzdem gibt es einem so ein Gefühl von einer gewissen Verlorenheit vielleicht auch. Und weil man immer diese Unabhängigkeit sucht vielleicht auch. Vielleicht gehe ich deswegen auch immer von Szene zu Szene. Und dann gibt es ja diesen schönen Satz, der im Endeffekt sagt, no man is an island, und der uns wieder darauf beruft, dass wir eben doch eben, wie wir es eben schon festgehalten haben, gesellschaftliche Tiere sind. Aber manchmal hänge ich fest in dieser Willkür. Ich denke jetzt zum Beispiel, gerade habe ich eine totale Hip-Hop-Phase. Ich gerade absolut obsessiv, was Hip-Hop angeht. Nur noch Hip-Hop. Und plötzlich will ich nur noch Jogginghosen tragen und Jordans. Und es ist alles ein bisschen absurd, aber es macht mir total Spaß. Aber ich weiß auch, in 2 Jahren ist es wieder vorbei.
Okay.
Genau. Und das ist vielleicht so ein bisschen das würde mich interessieren, wo ihr, ob ihr so einen Fokuspunkt habt, bei dem ihr bleibt oder wenn ja, warum?
Also ich bin da genau, ich sehe mich total in dem wieder, was du gerade gesagt hast. Entschuldigung, fang mal an.
Nee, aber habt ihr da nicht Konstanten? Also unabhängig von dem, wo ihr von Szene zu Szene geht, so die euch persönlich ausmachen, wo ihr sagt, ey, das begleitet mich jetzt schon 10 Jahre und ich weiß, es wird mich auch die nächsten 10 Jahre begleiten.
Voll. Mhm. Und also auf jeden Fall. Das ist und wieder, ne? Kreuzung von sozialen Kreisen. Also wir lassen uns prägen und wir prägen diese Kreise mit. Und ich würde behaupten, in meiner Pubertät war das, habe ich da noch weniger, also war da noch weniger Konstante, die mitgezogen ist sozusagen, mit der ich dann im Prinzip so eine Art Abgleich gemacht habe zu dieser Subkultur oder dem Milieu oder was auch immer, in dem ich mich gerade befunden habe oder der Clique einfach nur. Mittlerweile ist das schon viel stärker und ich merke, dass ich einfach in gewissen Punkten viel gefestigter bin und dann irgendwie aber gerade dadurch, dass ich ein Stück weit gefestigt bin, die Offenheit besitze zu sagen, ach, das finde ich voll cool und das habe ich noch gar nicht so gesehen und ich möchte das jetzt total gern übernehmen. So, also wie ich mich zum Beispiel von queeren Menschen total dafür habe inspirieren lassen, dazu zu stehen, dass ich Bock auf Nagellack habe. So, ne, also das ist so, wo ich mir denke, yo, voll geil, klar, warum habe ich das noch nicht gecheckt? Warum ist das in meinem komischen Männlichkeitsbild drinne, dass ich keinen Nagellack tragen darf? Ist doch voll schön, so, und mittlerweile mache ich das total gern, ohne mich jetzt aber irgendwie als queer zu identifizieren oder was auch immer. Und ich glaube, da liegt auch ein bisschen die Krux drin, ne? Also wir abstrahieren ganz, ganz schnell auch eben Personenkreise und nehmen diesen Personenkreis oder diese Subkultur als ein homogenes Konstrukt wahr, was es ja überhaupt nicht so ist. Also Hip-Hop ist ein super Beispiel für mich, keine Ahnung. Die Fantastischen Vier haben auch Hip-Hop gemacht und Chelo und Abdi machen auch Hip-Hop. So, vergleich die mal bitte. So, ne? Also es sind komplett konträre Menschen und für sich jeweils aber trotzdem, also mega individuell, und trotzdem gehören sie beide dieser Subkultur Hip-Hop irgendwie an. Und das ist, ja, von daher, also ich glaube, was zum Beispiel, wie du meintest, dass du irgendwie beobachtest, dass es Menschen gibt, die dann total aufgehen in so einer Subkultur und da auch drin bleiben und dann irgendwie ihr Leben lang sich dem Hip-Hop verschreiben, whatever. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht zu pauschalisierend klingt oder zu diskriminierend, so ist es definitiv nicht gemeint. Ich glaube, da spielen noch ganz viele andere Faktoren mit rein, die ich vielleicht jetzt nicht benennen kann. Ich glaube aber, dass es aus welchem Grund auch immer Menschen gibt, für die das einfach auch eine gewisse Sicherheit mit sich bringt, weil eben damit, dass ich mich irgendwie so einer Subkultur anschließe oder nehmen wir an, ich werde jetzt Christ so und gehe in eine Kirchengemeinde, dann bekomme ich damit ein ganz klares Werte- und Normensystem eigentlich vorgegeben, was ich mir nicht mehr selbst erschließen muss. Und das ist zum Beispiel das, worüber ich so glücklich und worauf ich auch stolz bin in meinem Sein, dadurch, dass ich irgendwie meine Individualität recht unabhängig forme, durch unter anderem die Kreuzung sozialer Kreise, was manche Menschen vielleicht nicht wollen, nicht können, was auch immer. Und dann eher diese Sicherheit sich nehmen dadurch, oder sich die Sicherheit dadurch geben, dass sie, dass da einfach ein Regelsystem sozusagen ist, was ihnen richtig und falsch vorgibt und was sie natürlich aber auch mitprägen. Also sind ja dann auch nicht einfach nur irgendwelche Marionetten da drin oder Puppen, die da irgendwie dann so geleitet werden, aber weiß ich nicht. Also ich merke für mich zum Beispiel mittlerweile, dass ich in unserem System einige Dinge nicht für richtig erachte und auch wenn es als völlig in Ordnung angesehen wird, ich das für mich einfach nicht mehr so machen möchte und dafür irgendwie im Prinzip meinen eigenen Wert, meine eigene Norm dabei so ein bisschen entwickle. So, das kann jetzt ein bisschen hochgestochen oder arrogant klingen, aber ich irgendwie, weiß ich nicht, so mache ich das für mich so ein bisschen fest und deswegen ist das, weil das eben so ein bisschen nach Unsicherheit für mich klang, was du meintest, finde ich, solltest du viel weniger unsicher mit diesem Dasein, sage ich mal, sein, als vielleicht stolz auch darauf, dass du so viele Sachen in dir vereinst und irgendwie dabei deinen eigenen Weg findest.
Ja, ich denke, es ist auch ein bisschen von beidem auf jeden Fall. Also ich sehe mich da schon auch, ich bin da auch ein bisschen stolz drauf natürlich. Also, dass ich auch so ein bisschen so ein soziales Chamäleon bin, dass ich anpassungsfähig bin, dass ich einfach dadurch, glaube ich, auch krasse Social Skills entwickelt habe, mit verschiedenen Menschen umgehen kann und vor allem auch eine ehrliche Akzeptanz aufgebaut habe durch Konfrontation, durch ganz viele verschiedene Konfrontationen. Nee, das ist eine tolle Sache, total. Aber trotzdem hinterfrage ich es natürlich von Zeit zu Zeit immer mal wieder. Und auch gerade, wenn ich beobachte, bei anderen Menschen eben, die vor allem aus einem Sicherheitsgefühl, wie du es eben schon gesagt hast, vielleicht in gewisse Kreise gehen, frage ich mich manchmal, was kam denn zuerst? War es der moralische oder ethnische Ansatz dieser Gruppe, der überhaupt ausgelöst hat, dass man da beitreten wollte? Oder war es ein Zufall? Hast du gerade einfach nur eine Gruppierung gebraucht? So. Und ich habe witzigerweise, würde ich mich schon auch politisch eher dem links-grün versifften Spektrum auch zuordnen. Und habe aber heute eine schöne Nachricht bekommen, tatsächlich von einer Freundin, die in einem linken Wohnprojekt wohnt, wo es auch ein Plenum gibt und wo über gewisse Dinge eben abgestimmt wird und die auch Corona sehr, 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 sehr ernst nehmen. Und dann kam bei mir eine Nachricht rein, die da lautete: Nach dem Plenum dürfen wir uns nicht mehr mit Menschen treffen. Das wurde innerhalb der WG so beschlossen. Und dann kam hinterher: Manchmal ist meine WG ein konservativer Überwachungsstaat. Und da musste ich drüber lachen, weil ich dachte, das passt irgendwie ins Thema. Da ist auch schon wieder diese Gefahr eines gewissen Kodex, der plötzlich Individualität wieder überschreibt, innerhalb einer Szene, in der man Individualität gesucht hat. Und ja, das finde ich spannend. Das finde ich sehr spannend. Manchmal weiß man nicht, was zuerst da war, das Huhn oder das Ei. So.
Total, ja. Ja, also auch nur nochmal, um deine Frage da so kurz zu beantworten. Das geht mir da auch irgendwie so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, je nachdem, in welchen sozialen Blasen ich mich gerade befinde, nehme ich neue Sachen mit für mein persönliches Leben. So nehme mir die Sachen raus, die mir natürlich irgendwie gefallen, von denen ich denke, ich habe irgendwie eine Bereicherung in meinem Leben, aber habe trotzdem Konstanten, von denen ich weiß, dass sie mich schon mein Leben lang verfolgen oder in mir drin sind. Sei es das Interesse für Hochkulturen oder das Interesse für Dinosaurier oder das Interesse für Haie oder für Animes oder so. Und die sind immer da. Und ich weiß, ich hätte mein Leben lang Bock drauf haben, weil ich nicht wüsste, warum ich nicht mehr Bock auf Haie haben sollte. So. Also so, ich glaube, die werden mich nie enttäuschen. So kann ich mir nicht vorstellen. weißt du, und das sind so Dinge, wo das ist ja auch wieder Sicherheit, weißt du, weil ich weiß, das bin ich zum Teil so, das macht mich irgendwie aus und du wirst natürlich auch wieder einen Menschen finden, der genau dieselbe Kombination hat wie ich irgendwie in diesen Dingen vielleicht irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, weil natürlich, klar, warum sollte es nicht auch andere Menschen faszinieren, so wie mich? Die Mischung macht es natürlich dann interessant, so, ne, was dann noch an Interessen dazukommen. Aber ja, es ist eine Art von Sicherheit, von Gewohnheit. Da kommt man ja wieder zu diesem Begriff so vom Gewohnheitstier so. Ich glaube, das ist da auch so ein bisschen evolutionär mit verbunden, ne? Dass es dir Sicherheit gibt, sich auf Dinge einzulassen, wo man weiß, was einen erwartet. Ne? Einfach so, weil früher das Unbekannte ja auch Gefahr bedeuten konnte und du als Lebewesen das nicht einschätzen kannst und dein Gehirn dann eher damit verbindet, Gefahr, kann ich nicht einschätzen, so. Aber genau, finde ich auch voll geil, auch immer wieder zu hinterfragen, so, ey krass, woher kommt denn gerade dieser Impuls, den ich habe, wie zum Beispiel ein neues Paar Schuhe zu kaufen? Ist es jetzt gerade wirklich meine Motivation oder wurde mir die irgendwie in den Mund gelegt? So, und du kannst sie ja trotzdem dann noch kaufen, alles schön und gut und Spaß damit haben, aber ist ja manchmal geil zu wissen, was dahinter steckt, als Mechanismus, als Gruppenzwang oder was auch immer.
Und manchmal clashen natürlich auch Interessen. So, ne? Also ich möchte jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Nike mein Geld in den Rachen schieben und will aber trotzdem ihre Schuhe haben. So, ne? Dann kann man versuchen, Kompromisse zu finden und halt eben Secondhand zu kaufen. Genau, aber man muss sich auch immer fragen, okay, aber was strahle ich jetzt damit aus? Habe ich nicht irgendwie auch eine Verantwortung, die meine Außenwirkung angeht? Ich laufe ja dann immerhin trotzdem mit den Schuhen rum und propagiere die. Und da steht ja ganz viel hinter, dann im Endeffekt, was dann doch wieder meine Entscheidung vielleicht irgendwo einschränkt oder ich entscheide mich eben dagegen, mich einzuschränken und sage halt, aber mein mein Bedürfnis stelle ich jetzt heute mal in den Vordergrund. Genau, und die Entscheidung trifft man ja quasi auch jeden Tag wieder neu. Aber ich finde, es ist immer wieder ein sehr spannendes Verhältnis.
Mhm. Voll. Ich finde, was ich total spannend finde, ist die Frage, warum wir diesen riesen Anspruch danach haben, individuell zu sein.
Aha.
Das frage ich mich häufig. Also warum ist es nicht auch in Ordnung, ein soziales Wesen zu sein, was sich eben, was eben auch geprägt wird von der Umwelt? So, warum müssen wir uns, also warum haben wir diesen Drang so sehr in uns? Und ich glaube, das ist auch, also ist jetzt eine Schätzung, aber ich glaube, das ist auch irgendwie in unserer Generation auch nochmal richtig doll ausgeprägt einfach. Also zumindest im Vergleich jetzt zu, weiß ich nicht, unserer Elterngeneration. So, da habe ich das Gefühl, dass das zumindest nicht ganz so stark ist. Weil, wie du vorhin meintest, zum Beispiel, als irgendwie dieser Sneaker-Trend losging und dann war so ein kategorisches so, nee, Alter, das kaufe ich mir nicht, weil das kaufen gerade alle. Und das kenne ich richtig gut von mir so. Und dann denke ich mir, hä, aber wenn ich es doch eigentlich, also finde ich es auch deswegen gerade nur nicht schön, weil es jetzt alle tragen.
Ja, natürlich. Ja, ne?
Und das ist so, das ist, wo ich, da denke ich mir manchmal, Junge, was bist du denn für ein kleiner Otto, ey? Wenn du es schön findest, dann mach's doch. Dann ist doch cool. Das freut mich.
Ich glaube tatsächlich, als kleine Antwort auf deine Frage, dass, warum ist das in unserer Generation so stark? Ich glaube, das hat wirklich was zu tun mit Vermarktung. Also, dass eigentlich gerade in den 80er Jahren angefangen wurde, Franchises zu vermarkten, zum Beispiel. Du konntest plötzlich Geld machen mit, was ist ein gutes Beispiel, Star Wars. Star Wars war plötzlich nicht mal mehr nur eine Filmreihe, sondern es gab dann Merchandise. Du konntest dir ein Star Wars T-Shirt kaufen, du konntest dir Star Wars Actionfiguren kaufen. Und das ist so ein bisschen eine Entwicklung, die losgetreten hat, dass auch alle Produkte, die auf dem Markt sind, mit Individualität beworben werden. Und immer wird dir erzählt, wenn du das hast, wenn du das hast, wenn du das hast, dann bist du besonders. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen dazu führt, dass unsere Generation so danach strebt. Und auf der anderen Seite auch, wie sich gesellschaftliches Leben entwickelt, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, dass Unabhängigkeit ein Gut ist, was oder Spontanität, dass das irgendwie Werte sind, die man haben muss auf dem heutigen Arbeitsmarkt. Du musst so unabhängig sein, dass du mal eben umziehen kannst für deinen Job. Du musst so unabhängig sein, dass du deinen Job mal eben halfway durchs Leben nochmal komplett wechselst. Also von uns wird auch einfach durch die Globalisierung, glaube ich, einfach abverlangt, dass wir eine gewisse Unabhängigkeit haben. Und gleichzeitig musst du dich aber auch da wieder bewerben. Warum ausgerechnet du? Warum sollst jetzt ausgerechnet du den Job haben? Was für eine Qualifikation bringst du mit? Also ich glaube, wir werden damit auch ganz, 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 ganz doll aufgezogen und gleichzeitig werden wir aber auch beballert auf Social Media mit Trends und wie man zu sein hat ich glaube, das ist problematisch, weil es eine ganz, ganz starke Zerrissenheit in uns auslöst im Endeffekt. Dieser Individualitätsdrang, der aber ja eigentlich illusionistisch ist auf eine gewisse Art und Weise. Und dann sehe ich auch zum Beispiel ein Thema, mit dem ich mich sehr beschäftigt habe in letzter Zeit, Einsamkeit. Dass Einsamkeit mittlerweile als Volkskrankheit diagnostiziert wird. Also, es gibt eine Einsamkeitsbeauftragte in Großbritannien, Fun Fact. In Deutschland hat man darüber nachgedacht. Und ich glaube, das hängt vielleicht sogar ein bisschen mit dieser Entwicklung zusammen. Dieses Streben nach Unabhängigkeit, vielleicht treiben wir es einen Ticken zu weit. Nur ein gedanklicher Anstoß, wer weiß.
Also meinst du, ist es nicht erstrebsam, irgendwann mal sich ein eigenes Space Shuttle bauen zu können und irgendwie Tourismusflüge ins All zu machen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, auf einer persönlichen Ebene fände ich es natürlich ultra geil, einfach mal ins All zu fliegen. Also ich meine, hallo.
Spaß beiseite. Ja, nee, also ich glaube, das ist ein ganz schöner Ansatz. Ja.
Ich mag den Gedanken auch sehr. Ich glaube auch, das kommt da irgendwie alles mit zusammen. Und was wir halt vorhin hatten, um nochmal den Bogen nach hinten wieder zu kriegen. Irgendwie wird es gerade durch die aktuelle Zeit mega befeuert, so von allen Seiten. Und es gibt aber auch diese intrinsische Motivation des Menschen in sich selber drin, auch irgendwie individuell zu sein.
Ja,
plus gleichzeitig aber auch dazu zu gehören, so irgendwie. Also es ist, ein Hin- und Her-Wanken. Und die Wirtschaft kann damit natürlich super arbeiten, mit Grundbedürfnissen, mit irgendwelchen Sachen, die in uns irgendwas auslösen, sei es irgendwie die Sammelleidenschaft von Dingen oder so. Ne? Also damit kriegt man mich zum Beispiel auch vor. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, nicht so ganz, aber hier unten streckt sich so ein Regal aus und ich habe in letzter Zeit sehr viel Geld für Dinge ausgegeben, wo Menschen sagen können, ist eigentlich unnötig. Ich finde es aber mega geil und macht mich irgendwie auch aus, so, weil ich mir denke, das hat niemand so genauso dastehen, wie ich es habe, so in dem Sinne. Ne? Aber was es jetzt wirklich am Ende an meinem Leben ändert, who knows, so, ne, und auf welcher Seite du das wieder bewertest auch. Aber ich glaube auch, dieses Spannungsverhältnis, in dem wir uns befinden, kommt nicht von ungefähr und es wird halt auch ganz gezielt verwendet irgendwie auch, um Menschen zu verleiten, ne, Sachen zu kaufen oder irgendwie Dinge zu machen. Deswegen ziemlich cool. Frage an euch, wie sieht's aus? So, ich finde, wir haben da jetzt schon sowas ziemlich Großes mit abgedeckt. Habt ihr noch so irgendeinen krassen Impuls, den ihr noch, worüber noch so reden wollen? Oder meint ihr so, wir können zumindest das Thema jetzt so mit diesem coolen Ding am Ende von Lara gerade mit diesem Impuls so ein bisschen abrunden und schließen?
Tim hat noch was zu sagen.
Nee, da würde ich ein ganz anderes Thema aufmachen. Also wir könnten jetzt hier noch ganz lange reden, wie jedes Mal, wenn wir hier Leute dabei haben. Also natürlich auch, wenn ich nur mit dir rede, Danny. Ich glaube, das ist ein rundes Ding jetzt. Das nehmen wir
also
so, oder?
Also ich habe alles verarbeitet, glaube ich, was ich im Kopf hatte tatsächlich. Ich bin zufrieden.
Ja, wir können das ja auch, wir machen das so wie bei allen anderen GästInnen auch. Wir heben uns das auf für eine Fortsetzung, Danny.
Auf jeden Fall, also wirklich gerne, ne?
Ey, auf jeden Fall, voll gerne. Vielleicht, Lara, musst du da nochmal Initiative ergreifen, wenn wir mal wieder nicht aus dem Arsch kommen.
Oh Gott, oh, ich? Mm.
Ja, das ist das, sieh das als Auftrag als emanzipierte Frau.
Damit kriegst du mich jetzt wieder. Da muss ich mich jetzt einordnen.
I know.
Hattet ihr denn oder habt ihr noch, was mir jetzt kurz eingefallen ist, um nochmal ganz kurz ein anderes Thema anzuschlagen, Bock auf eine Fundgrube-Edition oder überfällt euch das jetzt so voll? Also, ich weiß gar nicht, das hast du ja bestimmt auch schon mal mitbekommen, Lara, dass du irgendwas hast, irgendeine Kleinigkeit. Es kann auch nur ein Song sein, irgendwie ein, weiß ich nicht, ein cooles Quote oder ein Film oder was auch immer, eine engagierte Person, die du gerne teilen willst mit den anderen, kannst du dir auch gerne Zeit lassen. Wir haben jetzt ja hier keinen Druck, aber wenn ihr Bock habt, können wir nochmal eine kurze Abschiedsrunde damit machen.
Ich habe noch einen.
Gern, ja. Fangt ihr einfach mal an. Ja.
Cool. Würde ich sagen, hauen wir das Intro jetzt raus irgendwie im Nachhinein und dann fängt Tim an.
Die Fundgrube, die schönsten Fundstücke aus dem Internet, präsentiert von Tim und Danny.
Ja, und zwar habe ich für die Fundgrube Klassikkonzerte. Ich war bei meinem ersten Symphonieorchester-Konzert vor, wann waren das? Anderthalb Monaten, Anfang Dezember in Hamburg. Und das war mega geil. Das war richtig lustig. Also es war lustig und bereichernd und alles zugleich. Das wäre auch tatsächlich fast spannend gewesen für die Episode heute. Erstens bin ich dort in ein Milieu gekommen, in dem ich überhaupt nicht angehörig bin. Ich habe halt gemerkt, wie ich völlig aufgeschmissen war. Also das war in der Laies, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Laieshalle in Hamburg. Das ist so, bevor es die Elbphilharmonie gab, war das Musikhaus in Hamburg. Und dann ist das bei solchen Konzerten nämlich oder bei solchen Veranstaltungen generell halt so, dass du so eine Stunde vorher, glaube ich, kannst da schon rein ins Foyer und trinkst dann noch ein bisschen Wein und gibt es ein paar Canapés, ein bisschen Kaviar und so, alles auf Fancy Pants und Leute connecten sich und alles ein bisschen auf schick auch, aber auch echt schön, also es war, wir sind recht spät gekommen, das war schade, ich hätte das gerne länger erlebt, und vielleicht auch ein, zwei Leute dabei kennengelernt, weil ich echt gemerkt habe, so wow, ich bin hier irgendwie überhaupt nicht zugehörig, aber ich finde es spannend, mindestens spannend. Und irgendwann geht das dann los, dass das, also dass es klingelt. Wenn die Veranstaltung losgeht, dann klingelt es. Ich glaube, es klingelt bis zu 3 Mal. Und beim 3. Mal, da solltest du auch auf deinem Platz sein. Und bist du es nicht, und das war jetzt bei mir der Fall, dann werden die Menschen auch ein bisschen aufgeregt, die dort arbeiten. Also die sind schon ein bisschen, was machen Sie denn noch hier? Ja, ich muss noch mal auf Toilette und würde noch meine Jacke gerne abbringen. Nee, aber die Türen schließen ja jetzt. Ja, dann würde ich die vielleicht noch mal aufmachen. Nein, die ist dann zu. Ja, aber ich habe doch, also ich, sorry, ich brauche jetzt 2 Minuten, dann bin ich auf meinem Platz. So, nee, gehen Sie mal bitte jetzt direkt auf Ihren Platz. Ist ja, aber wenn ich jetzt auf Toilette muss, dann gehen Sie jetzt auf Ihren Platz. Pissen sich halt ein, wenn Sie Pech haben, so ungefähr. Und ich denke mir so, yo, okay, alles klar, as you command, sire. Bin auf meinem Platz und dann habe ich ein absolut abgefahrenes, geiles Symphonieorchester gehört. War total verblüfft davon, weil ich einfach noch nie Berührungspunkte damit hatte. Und das waren, glaube ich, so 60 Leute oder sowas, die da zusammen auf dieser Bühne standen und den abgefahrensten Scheiß gemacht haben. Das war wirklich richtig geil. Und deswegen ist das auch meine Fundgrube. Also nicht nur, weil die Veranstaltung an sich schon geil ist, sondern weil es für so junge Menschen wie uns, nämlich alle unter 30 oder bis 30, ich weiß nicht, es heißt U30-Tarif, glaube ich. In Hamburg gibt es bei ganz vielen so Veranstaltungshäusern, eben auch der Elbphilharmonie, der Leieshalle und all sowas. Also wenn du auf der Elbphilharmonie-Seite Tickets buchst, dann kannst du dort auswählen, diesen U30-Tarif zu nehmen. Dafür brauchst du keinen Nachweis, außer dass du halt deinen Perso zeigst und unter 30 bist. Und bekommst 50% auf jede scheiß Preiskategorie. Ich hoffe, das geht jetzt nicht schon als Werbung, aber das ist...
Also, ich wollte gerade sagen, wer sponsert dich? Ja,
nee, das ist, oh, ich werde tatsächlich in einem anderen Format von wem anders gesponsert und ich würde es richtig gerne zeigen, also was heißt gesponsert, aber ich habe so eine kleine Vereinbarung mit einem Hersteller von, aber das ist hier, kommt hier niemals zur Sprache, das wirst du mal auf Partys vielleicht von uns sehen. Nein, genau, aber das ist ein mega geiles Angebot, weil ich da halt voll günstig reingegangen bin und selbst als Studierender mir das halt echt gut leisten konnte. Gerade noch mit dem Semesterticket irgendwie nach Hamburg fahren war dann auch kein Ding und es war wirklich ein cooles Ding, was man sich mal geben kann, so für, weiß ich nicht, also sind halt wirklich, don't know, also für 20 Euro bist du locker dabei, so. Genau, ja, das war's von mir.
Grill. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du da in deinem Samtsacko zwischen den
Leider nicht. Leider, das kommt noch. Das kommt beim nächsten Mal. Ich habe auf jeden Fall noch einen Gehstock und sowas, den passenden, den ich auf jeden Fall, also wenn ich endlich mein Monokel gefunden habe, dann, dann werde ich da auf jeden Fall mal richtig auftreten.
Ja, ich habe eine Person wieder so aus dem Social-Media-Dasein und zwar ist das Robert Mark Lehmann. Keine Ahnung, ob der euch was sagt. Und das ist ein Mensch, der ist Meeresbiologe, Umweltaktivist und setzt sich halt sehr viel ein für Artenschutz, aber klärt auch total viel auf. Und ich habe den irgendwie durch Zufall entdeckt und habe mir seine YouTube-Videos angeguckt, so, wo er halt so auch sehr viel über Videos redet, die ihn Leute zuschicken aus dem Internet. Zum Beispiel gibt es den Megalodon, das ist ja dieser Riesenhai, gibt es den wirklich so? Und er guckt dann so als Meeresbiologe drauf und dann kräftet das halt auch voll. Und ich habe durch den Menschen gefühlt innerhalb von einem Monat mehr gelernt über Tierethik, über das ökologische Gleichgewicht nochmal, als in meiner gesamten Schullaufbahn. Und es ist mega geil, weil dieser Mensch so dahinter ist. Das ist auch manchmal vielleicht zu energisch, aber auch das Thema Zoo, mega interessant, weil er halt so erzählt, so zum Beispiel, dass ja Zoos dafür geschaffen werden, damit Menschen ein Gefühl für Artenvielfalt bekommen, aber auch für den Schutz der Tiere. Und das kann er super geil entkräften, weil ich glaube, er hat das dann gezeigt, dass 2/3 der Tiere, die in Zoos sind, erstmal gar nicht artengefährdend sind. Also sie sind da theoretisch ohne Grund da, sie werden gar nicht geschützt irgendwie, sind gar nicht bedroht. Und es gibt keine Studie, die zum Beispiel beweist, dass Menschen, die in einen Zoo gehen oder Kinder, danach anfangen, sich mehr für das Tierwohl einzusetzen. Weißt du, und solche Dinge haut er dann da raus und erzählt halt ganz viel davon. Und der war selber mal früher halt auch krasser Angler, der halt für Zoos geangelt hat, alle mögliche Art von Tieren, also war auf beiden Seiten. Das finde ich ziemlich geil, so weil er wirklich, wie gesagt, beides gesehen hat. Und ist ein Mensch, der mich wirklich total krass abholt, ganz viele Menschen auch und auch sehr viele Menschen auch begeistert, sich für dieses Thema einzusetzen. Und ich kann es euch nur empfehlen, mal das anzuschauen und auch eventuell es zu unterstützen. Er macht immer wieder auch interessante Petitionen, jetzt aktuell zum Thema Haiflossen, weil die von der EU immer noch erlaubt werden, quasi dass sie abgeschnitten werden und Tiere wieder einfach ins Wasser geschmissen werden. Und auch Haie sind hochsensible Tiere mit Gefühlen. Und das finde ich mega geil, da nochmal den Finger quasi in die Wunde zu legen und uns dafür zu sensibilisieren.
Ich weiß, woher ich den kenne. Der Name kam mir total bekannt vor und ich habe ihn kurz gegoogelt und dann war es klar. Fritz Meinecke von Seven vs. Wild hat nämlich sein Preisgeld für den gespendet. Und deswegen, also schön, dass du diesen Robert Lehmann jetzt nochmal rausholst. Also Fritz Meinecke ist irgendwie auch so ein lustiger, nicht ganz für mich einzuordnender Charakter, weswegen ich noch nicht, also irgendwie nicht so direkt den Hint hatte, mir den mal anzugucken, den Robert Lehmann. Aber sehr cool, ja. Ja, klingt super.
Ja, okay, dann mache ich mal weiter. Ich habe jetzt die ganze Zeit Zeit gehabt zu überlegen. Und ich nehme jetzt einfach, was mich in letzter Zeit am meisten emotional beeindruckt hat. Und zwar habe ich ein Buch gelesen. Den Titel kennt man vielleicht auch, gilt vielleicht ein bisschen als Klassiker. Das Herz ist ein einsamer Jäger, heißt das Buch. Ist von Carson McCullers, einer jungen Frau. Ich glaube, es war ihr Debütroman, als sie ihn damals geschrieben hat, war sie irgendwie 23 oder so. Und litt um die Zeit wohl schon selbst stark an Rheuma. Und das Buch ist wirklich wunderschön, hat mich total berührt. Ja, wie gesagt, 1940 kam das raus. Und es beginnt mit der Erzählung eines Taubstummen und seinem besten taubstummen Freund. Und dann treten immer mehr Charaktere auf und es geht halt um deren Beziehungen, deren Beziehungsgeflechte, wie sie zueinander stehen. Und es ist, ich muss Trigger Warning aussprechen, es ist unfassbar traurig an Stellen, super einsam, super verlassen. Ich meine, das Buch heißt Das Herz ist ein einsamer Jäger, es spricht irgendwie für sich selbst. Aber wirklich absolute Buchempfehlung. Ich fand es so schön, wie die Frau beobachtet und wie sie auch Themen aufarbeitet in einer Zeit. Es gibt auch POCs, die vorkommen in dem Buch und weitere Trigger Warning, dass das N-Wort ist natürlich ausgeschrieben, ist eben ein altes Buch. Wenn man das nicht möchte, dann sollte man das nicht lesen. Aber tatsächlich hat sie einen sehr, 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 sehr differenzierten Blick auf die Umstände und zeichnet auch die Charaktere, wie ich finde, total liebenswert und total schön innerhalb ihrer Umstände nach. Und das fand ich beeindruckend, gerade für ihr Alter. Und es ist auch sprachlich einfach total, total geil. Und ja, absolute Buchempfehlung.
Das war die Fundgrube mit Empfehlungen von Tim und Danny. Ja, Hammer. Vielen Dank. Das ist so eine super bunte Tüte aus verschiedenen... sehr, sehr cool. Ja, hey, Leute... Hammer, dass wir das so gut hinbekommen haben.
Also ich das war mir ein Fest, ja.
Definitiv so. Und vielleicht, wenn jetzt andere Menschen das hören, fühlen sie sich auch dazu berufen, einfach mal ähnlich wie Lara so diesen Platz einzunehmen und mit einem Thema, was sie, er, es bewegt, mal zu uns zu kommen und einfach mal entspannt darüber zu reden. Ich finde es auch immer mega bereichernd.
Sehr, sehr gerne. Hätte ich auch Lust zu. Vielen Dank, Lara, das hat Spaß gemacht.
Ja, ebenso. Vielen Dank, dass ihr mich hier gehostet habt.
Okay.
Dann macht's gut, die süßen Mäuse.
Bis bald.
Bis zum nächsten
Mal. Noch einen schönen Tag.
Ciao.
Ciao.